Das ist «Die Macht des Heiligen, wenn die Seele nicht mehr kann». Eine Podcast-Serie über das Leben in einer sektiererischen Bewegung. In den letzten 4 Podcast-Folgen hat mir Simon seine Geschichte erzählt. Wir sind zusammen eingetaucht in die Geschichte von Glauben, Macht und Manipulation und über einen Weg dort daraus raus. Das Kapitel hier ist ein Versuch, das Erlebte einzuordnen. Heute mit einer Stimme von aussen. Nach all dem, was ich mit Simon zusammen gegraben habe, was mir Simon erzählt hat, nimmt es mich jetzt Hunger. Was sind die Dynamiken von so Gruppierungen in so engen Strukturen? Was zieht einem überhaupt dort rein? Was macht es mit dem, wenn man in so einem Kontext aufwachsen? Was gibt es für Red Flags? Also, wie kann ich erkennen, wo ich besser nicht hergehe? Was ist eigentlich spiritueller Missbrauch? Und was sind die Folgen auch nach einem Ausstieg aus einer sektiererischen Bewegung? All dem gehen wir heute auf den Grund. Mein Name ist Tobias Grimm und wir sind heute bei Susanne Schaaf, Psychologin und Geschäftsleiterin von InfoSekta, einer Fachstelle für Sektenfragen. Ich freue mich sehr, heute mit euch zusammen zu graben, eine Aussenperspektive zu bekommen. Und wir wollen zusammen versuchen einzuordnen, was da eigentlich passiert, wenn man in so enge Strukturen reinrutscht. Darum merci vielmals für eure Zeit, dass wir hier sein dürfen und herzlich willkommen, Susanne Schaaf.
Dankeschön, danke für die Einladung, für das Gespräch, ich bin gespannt.
Ihr seid selber Psychologin, begleitet und beratet Leute, die aus sektiererischen Strukturen aussteigen. Ihr macht das schon seit über 30 Jahren. Was bewegt euch ganz persönlich im Umgang mit so Geschichten? Wie hat Simon und seine Familie erlebt?
Als junge Studentin haben wir an der Uni Zürich Probleme, Konflikt gehabt mit dem VPM, Verein zur Förderung psychologischer Menschenkenntnis. Und das ist so eine psychologische, sektenhafte Gruppe gewesen. Inzwischen hat sich ja der Verein aufgelöst. Und damals bin ich der Überzeugung gewesen, ja, wir sind doch Psychologen, man kann doch über alles vernünftig reden. Und habe so auf Granit gebissen und habe wie erfahren, dass man mit Fundamentalisten eigentlich nicht reden kann. Und das hat mich sehr fasziniert. Und ich bin dann so langsam in das Thema reingekommen, auch bei der Gründung von der Fachstelle InfoSekta mitgewirkt. Und bei der Arbeit mit den Klientinnen und Klienten berührt mich das immer sehr, mit wie viel Idealismus die Menschen einsteigen. Sie möchten etwas Positives bewirken, sie möchten Teil von einer Bewegung sein, sie möchten die Welt verbessern oder auch an sich selber arbeiten, ernsthaft. Und wie sie dann im Rahmen von diesen engen Strukturen ausgenutzt werden, teilweise über die Schmerzgrenze rausgehen und die Ungerechtigkeit, wie zu wenig transparent gemacht wird. Also wir haben ja die Religionsfreiheit, wir haben die Meinungsfreiheit. Und ich weiss noch, als ich vor 30 Jahren angefangen habe zu arbeiten, da hat man also wirklich müssen aufpassen, was man wie sagt. Das hat sich ja heute ein bisschen geändert. Man kann Missstände wirklich auch aussprechen. Und das finde ich einfach ein ganz wichtiges Thema.
Heute leitet ihr InfoSekta, die Fachstelle für Sektenfragen. Und darum fange ich gerne noch mit euch dort an. So bei Definition, eine Sekte als Begriff ist irgendwie auch ein grosser Begriff, vielleicht auch ein harter Begriff, denkt es mir, wo auch jeder und jede von uns auch ein eigenes Kopfkino vielleicht mitbringt. Mich interessiert darum eure Sicht, was das bedeutet. Also was ist eine Sekte oder was sind sektiererische Strukturen?
Also der Begriff Sekte ist ja keine wissenschaftliche Bezeichnung, sondern das ist ein bewertendes Label. Und man hat ja in den letzten Jahren immer wieder versucht, ob es Alternativen gibt. Man hat zum Beispiel den Begriff Jugendreligionen prägt. Für die Gemeinschaften, die sich vor allem an junge Menschen wenden, dann gibt es die Bezeichnung neue religiöse Bewegungen, wo man hätte wollen, einfach den religiösen Aspekt betonen, aber auch, dass das Gründungsjahr in neuerer Zeit liegt, also keine althergebrachte Gemeinschaft, denn eine Gemeinschaft mit Sonderlehre oder Sondergruppe. Es gibt auch die Bezeichnung destruktive Kulte, wo man versucht hat, die zerstörerische Kraft, die so Gemeinschaften auf die Person, aber auch auf die Familie haben können, zu unterstreichen. Und bei uns unter den Fachleuten spricht man heute eigentlich nicht von Sekten, weil das suggeriert wie zwei Schubladen. Achtung, Sekte gefährlich, keine Sekte unbedenklich. Und wenn man aber die Weltanschauungslandschaft anschaut, dann ist die ja vielschichtig. Sie haben sehr unterschiedliche Phänomene. Sie haben Gruppen mit klaren Organisationsgrenzen oder offenen Netzen. Also wenn man jetzt an die ganzen verschwörungstheoretischen Strömungen da im Internet denkt, relativ diffus. Und der fachliche Ansatz geht in die Richtung, dass man wie von dem Labeling wegkommt auf die Ebene von sektenhaften oder problematischen Merkmalen oder Konfliktfelder. Und die kann man eben auch konkret beschreiben und Erlebnisse von Betroffenen an diesen Dimensionen auch messen. Und je mehr Konfliktfelder oder Dimensionen zutreffend, desto problematischer ist eine Gruppe. Aber ich sehe natürlich, das sieht man in der Medienberichterstattung oder wenn die Leute darüber reden, dass der Begriff halt weiterhin gebraucht wird. Und ich habe den Eindruck, dass viele Leute unter dem Begriff schon verstehen, was damit auch gemeint ist.
Als ich mich den letzten Tagen vorbereitet auf unser Treffen gewusst, dass wir uns sehen, habe ich gemerkt, oh, ich glaube, es ist schon ein wahnsinnig schmaler Grad, eben das, was du jetzt angesprochen hast, also vielleicht auch das Diffuse, vielleicht auch die Grenzen zwischen Spiritualität zum Beispiel als Ressource für das eigene Leben und der Punkt, wo es irgendwie kippt, wo ein religiöser Wahn daraus kann stehen, oder gekoppelt mit Macht, eben, wo ein spiritueller Missbrauch zum Beispiel kann passieren. Auf all das kommen wir noch und ich möchte aber gerne dort noch einhängen, was du jetzt gerade gesagt hast, dass man Sachen ganz konkret benennen kann. Also an was erkennt man denn eine Sekte oder so, wie ihr es formuliert, sektiererische Strukturen und in diesem ganzen Diffusen, in wo fängt es an?
Ich glaube, man muss sich verabschieden von dem Wunsch oder der Hoffnung, dass man da eine ganz klare Antwort kriegt. Und mir hilft zum Beispiel die Klientenorientierung bei der Einschätzung auch von so Phänomenen wie Klienten. Klientinnen beschreiben ja ihre Erlebnisse, ihr Leiden und manipulative Mechanismen. Und über das redet man, und das ist ja auch Problematik. Um auf Ihre Frage zurückzukommen, es gibt natürlich schon so strukturelle Aspekte, wie zum Beispiel ein Absolutheitsanspruch oder ein Wahrheitsanspruch. Unsere Überzeugung, unsere Glaubensüberzeugung ist die Wahrheit. Alle anderen sind auf dem Irrweg, spirituell unterentwickelt oder wie man das auch immer bezeichnen möchte.
Also die ganz klare Vorstellung von richtig, falsch.
Genau.
Und
genau.
Die Einordnung, Kategorisierung von dem.
Genau, das wäre dann auch noch die Schlussfolge, so ein schematisches Mensch- und Weltbild. Also sehr dualistisch. Entweder oder, gerettet, verloren, innen, außen, schwarz-weiß. Und wir werden ja nachher wahrscheinlich noch darauf zu sprechen kommen, wenn ich natürlich so ein Menschen- und Weltverständnis verinnerliche, dann ist das das Raster, an dem ich alles erlebe, daran messe und auch immer versuche, eine Komplexität in eine von diesen zwei Schubladen hineinzubringen. Drucken. Und das geht einfach nicht. Das kann nicht funktionieren. Und ein wichtiger Aspekt wäre auch noch die autoritäre Führung. In vielen Gemeinschaften hat es an der Spitze einen spirituellen Meister, einen Guru, manchmal auch Frauen. eine Leitungsperson, die als gottähnlich verehrt wird. Also da wird nicht kritisiert, da wird nicht abgewählt, sondern die Person hat sehr einen bedeutsamen Status. Und ich habe den Eindruck, dass es sich da oft auch um Personen mit einer narzisstischen Schlagseite handelt. Also wo dann die Rolle auch sehr gern ausfüllend mit allen Nachteilen, die eine narzisstische Persönlichkeit mit sich bringt. Und aus psychologischer Sicht finde ich einen wichtigen Aspekt die sogenannte Milieukontrolle. Also die Gemeinschaft oder Netzwerk versuchen, ihre Mitglieder zu beeinflussen, zu kontrollieren auf der Ebene vom Denken. Wie muss sie über Menschen oder über die Welt, über Gott nachdenken? Auf der Ebene der Gefühle, was sind erwünschte Gefühle, was sind verpönte Gefühle? Und auf der Ebene vom Verhalten. Wie muss ich mein Leben dem Glaubensverständnis unterordnen, damit ich eine wahre Gläubige bin?
Wir reden in der Podcast-Serie über die Geschichte von Simon. Der hat uns auch zugelassen in den ersten Episoden. Er hat uns zugelassen beim Graben, wo wir dieser Geschichte sind nachgegangen zusammen. Ihr kennt die Geschichte also. Was ist euch durch den Kopf, wo ihr die Geschichte habt gehört, das Erlebte habt gehört, zu empfinden, das, was passiert? Was ist euch durch den Kopf gegangen?
Also ich finde das extrem eindrücklich und auch berührend, zu sehen, wie ein guter, idealistischer Mensch mit so viel Ideen und Wünschen sich einer Gemeinschaft anschließt, um etwas aufzubauen und sich so viel Gedanken macht und sich so ins Zeug legt und nachher aufgrund von der Strukturen, aufgrund von, ich würde sagen, narzisstischen Problemen von dem Juniorleiter so unter Druck gesetzt wird und pisackt wird und trotzdem weiter kämpft für das, was ihm so wichtig ist. Und auch sehr eindrücklich, wie er sich dann aus dem Ganzen, wo ja doch über einige Zeit gedauert hat, rauswickelt. Mit eigener Kraft auch. Und wieder einen Neuanfang startet und auch immer das Positive im Auge behaltet. Also, ich finde, wenn man die Episode hört, hört man jetzt nicht so einen Groll oder so, die haben mir Zeit gestohlen und so, die muss man anzeigen. Sondern auch jetzt, wenn man das Neue wieder aufbaut, Neuorientierung, wieder schauen, ganz pragmatisch, wo gibt es Lösungen, wo sind die schönen Sachen. Also es ist so eine sehr berührende Geschichte. Und bei ganz verschiedenen Abschnitten von dieser Entwicklungsgeschichte habe ich immer wieder so ein Déjà-vu gehabt und habe gefunden, ja, das gehöre ich jeden Tag, genau so. Das erzählen mir andere Ausgestiegene auch. Also es ist einerseits was sehr Besonderes, weil es halt individuell ist, der Simon. Andererseits hat es auch wiederholende Elemente, die ich halt in den letzten 30 Jahren immer wieder höre, weil halt gewisse Mechanismen sehr ähnlich sind.
Also kommen wir mal zusammen ein bisschen zurück auf der Timeline von dieser Geschichte. Der Simon, wo wir uns in dieser Podcast-Serie mit seiner Geschichte auseinandersetzen, er ist auch in religiösen Strukturen aufgewachsen, hat eine schöne Kindheit erlebt, ohne direkte Gewalt. Oder dort fängt es vielleicht schon an. Wie seht ihr das? Es sind so leichte sektiererische Strukturen. Zum Beispiel eben, wie wir es jetzt vorhin davon hatten, mit einem klaren Verständnis von richtig und falsch, von gerettet und verloren. Trotzdem auch direkte Gewalt auf eine Kinderseele.
Es ist nicht so eine einfache Frage. Ich betrachte das Ganze ja aus der Sicht der modernen Pädagogik. Und die legt sehr grossen Wert auf Selbstbestimmung, Selbstgestaltung vom Leben vom Kind, auch Selbstwerdung. Natürlich immer in einem Rahmen. Also das Kind muss auch geschützt werden vor Gefahren, altersgerecht, es muss gefördert werden, es muss Spielraum kriegen. Ich finde, Kinder müssen auch können die Welt lustvoll entdecken, sollen die Vielfalt kennenlernen, auch den Austausch mit Andersdenkenden, mit Kindern aus anderen Milieus, damit sie wie das Bunte in sich können aufnehmen. Und wenn man das so als Erziehungsziel nehmen, dann passt natürlich eine schematische Sichtweise nicht rein, wo Kind das Gut und Böse immer vorgibt. Und zwar, wir reden jetzt nicht von Gewalt ist böse oder man soll nicht stellen oder andere nicht mobben. Also da müssen die Eltern ja schon eine klare Linie durchziehen. Also da braucht es eine Wertehaltung. Sondern es geht ja darum, dass beim Empfinden von Kindern beurteilt wird, das ist ein gutes Gefühl oder das ist, Gott hat das nicht gern oder Gott ist traurig. Und das ist schon manipulativ und geht eben in die Richtung vom spirituellen Missbrauch, wo bedeutet, dass man den spirituellen Überbau auch benutzt als Argumentation, um Menschen zu beeinflussen in eine bestimmte Richtung.
Aus dem Setting, wo der Simon herkommt, eben, da geht es fest um so Themen um das Recht haben, vielleicht kann man es auch so sagen, oder wie wir es schon hatten, mit richtig, falsch, gut, böse, gescheit, dumm, auf einer übergeordneten Ebene. Was denkt ihr, welchen Einfluss kann das auch auf spätere Entscheidungen im Leben haben, wenn man die Kindheit in religiösen Strukturen verbringt oder eben dort drin aufwächst?
Also einerseits können ja die religiösen Strukturen sehr viel Sicherheit vermitteln. Eine klare Orientierung und auch Zuversicht und Hoffnung im Glauben. Also das kann etwas tragend sein und auch eine Ressource, so wie Sie es am Anfang vom Gespräch ja kurz erwähnt haben. Gleichzeitig ist die Glaubenswelt, in der das Kind aufwächst, ja wie das erste Referenzsystem, das es kennenlernt. Also das ist die Welt von dem Kind, dass die Werte gelten. Die Eltern sind Stellvertreter Gottes und deshalb auch unantastbare Autoritätspersonen.
Das ist normal, wo man drin aufwächst. Man kennt nicht anders. Ja?
Und das ist schon ein Unterschied, ob ich so sozialisiert werde, mit dieser Denke, mit dieser Vorgabe, wie ich zu fühlen habe. Das ist eine andere Ausgangslage, als wenn ich mit 35 mich einer Gruppe zuwende und dann nach 5 Jahren wieder aussteige. Da kann ich auf Sachen Bezug nehmen von früher. Ich kann das Ganze irgendwie in einen Kontext stellen. Und das haben die Kinder nicht. Für sie ist das ihre Welt. Und wir haben auch Austausch mit Therapeuten, Therapeutinnen, wo junge Personen, die aus Freikirchenmilieus kommen, therapierend. Und man merkt da, dass die jungen Leute einerseits, wie typisch für die Adoleszenzphase, so einen Ausbruchwunsch haben. Aber gleichzeitig ist das enge Denken, das Bewertende, das Moralisierende, das sitzt so tief. Das ist wie eine Selbstzensur, oder? Also ich denke da an eine junge Frau, die hätte gern die Welt bereist. Und hat so Fantasien gehabt von so Reisen. Und nachher ist aber wie gekommen, aber das darf ich gar nicht. Ich darf das ja nicht. Oder sie hätte wollen einen Beruf wählen. Und dann ist aber klar gewesen, es muss auch ein Beruf sein in der Pflege oder im Sozialbereich. Also ich finde das super Beruf. Aber wenn es einfach klar ist, du musst die Schiene beschreiten, dann prellt man die jungen Menschen einfach um die Möglichkeiten, die sie vielleicht auch noch hätten. Oder jetzt bei den Zeugen Jehovas ist es zum Beispiel verpönt, eine höhere Bildung zu machen. Und ein Aussteiger, der auch ein Buch geschrieben hat, der bereut das bis heute, dass er nicht hätte können, sein Germanistikstudium machen. Natürlich kann man das später noch nachholen oder so. Aber ich finde, das Kindeswohl wird einfach diesen Normen untergeordnet. Und die Folgen sind die, dass das enge Denken, enge Fühlen, das Autoritätsgläubige, dass das vielleicht manchmal auch ein bisschen Unterwürfige, dass das so tief sitzt, dass die Personen dann im Erwachsenenleben ihre Persönlichkeit vielleicht auch sehr mühsam wieder rausschälen
müssen. Also das zeigt für mich auch so, wie vielschichtig das ist und wie viele Themen das da auch so Teil werden. Wo ihr jetzt so das Beispiel habt erzählt von dieser jungen Frau oder wo eben Themen wie Partnerschaft, Job, Körper, Sexualität oder Konfliktfähigkeit oder so Themen wie alles auch Teil sein von so einer Geschichte, die ihn prägt, das ja. Leben lang.
Ja. Das finde ich einen wichtigen Punkt, weil ich glaube, man darf Mitgliedschaft in so sektenhaften Milieus nicht unterschätzen, weil das geht ganz tief ins Denken, ins Fühlen rein, wie ich die Welt sehe, was ich für ein Selbstbild habe. Und wenn ich aussteige, dann eröffnen sich mir, je nach meiner Vorgeschichte und meiner Resilienz, eröffnet sich dann ganz viel in Anführungszeichen Baustellen. Verpasste Ausbildungen, Joberfahrung, eine bestimmte Art von Beziehungsgestaltung, wem kann ich noch vertrauen, wem nicht, grosses Thema Selbstwert, oder? Also wenn eine religiöse Gemeinschaft sagt, du bist ein Wurm, oder? Und ich das verinnerliche und nachher gehe ich raus in die Welt, das heisst ja oft die Welt, außerhalb, und muss dann etwas Stabiles aufbauen, wo sich eignet zum in diesen Stürmen, wo halt Gesellschaft bietet, sich da irgendwie zu metzgen.
Ihre Geschichte von Simon geht um Religion, um Spiritualität, um Glaubensgemeinschaften und Bewegungen, wo Menschen zusammen etwas wie reissen. Ihr habt es vorher schon so ein bisschen umschrieben. Da drinnen kann viel Kraft liegen. Mhm. So, ihre Gemeinschaft an sich, ihre Zugehörigkeit, mhm. im Sinn finden, einem Sinn nachzugehen, der auch so Einfluss hat. Aufs Leben, das Leben zu gestalten. Und so hat es ja Simon zuerst erlebt, als junger Mann. Mhm. Ich habe so etwas Kraftvolles. So, was denkt ihr, wo sind Punkte, wo helfen, eben, wo Ressourcen sind und wo dreht es, wo wird es zerstörerisch für ein Leben?
Mhm. Also, wo ich den Abschnitt in der Episode gehört habe mich das auch sehr beeindruckt, weil man dann einfach gesehen hat, da ist viel Engagement rum, da ist der Wille zur Gestaltung rum, die jungen Leute wollen etwas, wie sie sagen, reissen. Und das ist sehr positiv, das ist ein Gemeinschaftsgefühl, der Mensch ist ja ein soziales Wesen, das ist ein übergeordnetes Ziel, also ich glaube, es braucht für die Orientierung und für die Zufriedenheit braucht es eine Aufgabe und eine Sinnhaftigkeit. Und man fühlt sich dann von der Gemeinschaft getragen, vielleicht auch von Gott getragen. Und das kann wirklich eine starke Ressource sein. Und je nachdem kann es einem aber auch den Ärmel reinziehen. Und da kommen wir zu einem ganz wichtigen Thema, was zum Beispiel auch in der Paarbeziehung wichtig ist. Das ist die Nähe-Distanz-Balance. Oder? Wie weit gebe ich mich rein? Oder wo kippt Hingabe in eine Selbstaufgabe? Und ich finde, bei vielen Gruppen geht es ja vor allem um eine Art des Matching von diesen Bedürfnissen und Anliegen von mir. Ich möchte etwas bewirken, ich möchte Teil sein von etwas. Und auf der anderen Seite das Angebot, wo die Bedürfnisse bedient. Und dann entsteht eine Dynamik. Und ich glaube, es ist nicht so einfach, da die Dosierung zu finden. Ich habe einmal gehört, ich weiß nicht mehr, welcher Prediger das gesagt hat, man kann nicht einfach ein bisschen an Jesus glauben. Genauso wie man nicht einfach ein bisschen schwanger sein kann. Also ganz oder gar nicht. Und ich finde es schwierig, in dem ganz oder gar nicht irgendwie mit einer Dosierung klarzukommen. Weil ich glaube, es gibt schon so eine Art Sog zur Mitte. So. Und dann ist es halt immer schwierig zu sagen, ja, ist jetzt der Moment erreicht, um mal einen Boxenstopp zu machen? Oder kann ich noch einen Schritt weitergehen? Und man hat das ja in dieser Episode schon gehört, wie das am Anfang sich aber auch gut angefühlt hat, wie das gestimmt hat.
Ja, gerade vielleicht, weil es eben so am Anfang auch von so Strukturen eigentlich immer auch eine Gemeinschaft steht. Stellen wir uns so vor, dass es vielen so geht, dass das etwas, auch etwas sehr anziehendes ist, was uns Menschen anzieht, zusammen zu sein, zusammen vorwärts zu gehen. Und ich möchte gerne genau dort noch einhängen, wo wir jetzt gerade so ein bisschen sind gelandet haben, eben über den Einstieg in so Strukturen oder wo dann eben so sektierische Strukturen entstehen. Was sind aus eurer Sicht Red Flags bei religiösen Gemeinschaften? Also wie kann ich erkennen, wo sie vielleicht besser auch nicht hergehen oder hinter sie wieder rauslaufen?
Das ist eine ganz wichtige Frage. Sie ist vielleicht nicht so eindeutig zu beantworten, dass es auf alle Milieus und Phänomene zutrifft, weil es gibt ja da sehr unterschiedliche Gruppen. Ich möchte vielleicht noch einen Gedanken vorausschicken, weil ja sich immer wieder die Frage stellt, wie hat jemand können so Red Flags übersehen? Das ist doch offensichtlich von außen gesehen. Ich höre immer wieder von Ausgestiegenen, dass sie durchaus Red Flags gesehen haben, dass sie ein gutes Bauchgefühl hatten, eine klare Intuition, dass etwas nicht stimmt, dass sie das aber im Moment auf die Seite geschoben haben, weil das Bedürfnis an dieser Aufbruchsstimmung jetzt weiter teilzuhaben, dass das so wichtig war, dass das Narrativ oder die Ideologie wie die Bedenken übersteuert hat. Und manchmal gibt es auch so Interpretationen, dass man zum Beispiel sagt, ja, das ist nur temporär, das ist ein Einzelfall. Also in der Psychologie nennt man das Dissonanzreduktion. Dass ich einen Widerspruch, den ich wahrnehme, dass ich den so irgendwie zurechtbüschele, dass es wieder stimmt. Und wenn ich kann sagen, das Fehlverhalten von einem Pastor ist daneben, das ist richtig, aber er hat es ja nur zum Wohle von dem Betroffenen gemacht oder es ist eine einmalige Geschichte oder ich kenne Gründe nicht oder ich bin noch nicht so weit, das zu verstehen.
Dass man sich wie für sich selber zurechtlegt und vielleicht auch schönredet, dass es sich auch wieder gut und stimmig anfühlt.
Genau, weil das andere würde ja bedeuten, der Widerspruch hängt in der Luft. Und das ist etwas, wo belastet und nagt. Und wenn man aber eine Schublade findet, wo man kann sagen, aha, so, jetzt verstehe ich es, tun ich es weg. Und ich finde es aber trotzdem interessant, dass Ausgestiegene im Nachhinein rückblickend sagen, ja, da habe ich mich schon gewundert, über das bin ich darüber gestolpert, aber ich habe es auf die Seite geschoben. Und wenn man jetzt über Red Flags nachdenkt, es ist nicht ganz so einfach, weil es ja auch etwas ist, wo aus der Beziehungsdynamik heraus entsteht. Also ich schaue jetzt nicht einfach einen Verhaltensabschnitt an, sondern es kommt immer darauf an, was hat er für eine Bedeutung in unserer Beziehung, die wir haben. Aber sobald etwas in Richtung Druck geht, Druck machen, Angst machen, abwerten, drohen, den anderen nicht ernst nehmen, nicht den anderen nicht als Gegenüber, als du sehen, das finde ich schon mal etwas, wo man lieber zweimal hinschaut. Dann gibt es natürlich so Sachen, wo ein bisschen offensichtlicher sind, wenn etwas gerade schnell sehr viel Geld kostet, wenn man so, das ist das psychologische Knappheitsprinzip aus der Werbung, letzte Tage, noch zwei Plätze, jetzt musst du den Vertrag unterschreiben.
Sofort zuschlagen.
Ja. Und dass man dort, das ist jetzt relativ einfach, da kann man sagen, nein, ich nehme die Vertragsunterlagen mit heim, ich schlafe nochmal drüber, bespreche das mit der Vertrauensperson. Aber alles, was so eben diffus und fließend ist, das ist dann viel schwieriger. Aber ich glaube auch, Vorinformation kann sehr wichtig sein. Wissen kann schützen, ist keine Garantie, weil es läuft ja dann schlussendlich doch über die Emotionen. Aber wenn man vorher schon mal über eine Gemeinschaft gelesen hat oder sich ein bisschen vorinformiert. Und darum machen wir auch gerne Präventionsanlässe an Schulen und in Kampfklassen. Dann hat man ja schon mal ein Grundverständnis über Mechanismen, über gewisse Gruppen, über gewisse Gefahren. Und dann ist vielleicht die Hoffnung auch, dass dann, wenn man in so ein Setting reinkommt, dass man sich an das eine oder andere erinnert. Und sehr schön fände ich auch, wenn man Feedbacks, gut gemeinte Feedbacks von guten Freunden und Freundinnen ernst nimmt. Wenn die sagen, du, mir fällt ein bisschen auf, du verhaltest dich jetzt so, du argumentierst so, du bist nicht mehr ganz der Alt, dass man dann nicht den Kontakt abbricht, sondern sich dann überlegt, das sind ja mir wohlgesonnene Leute. Was könnten die damit meinen? Ich möchte da mehr darüber wissen.
Also da mal nachher spüren, was das Umfeld einem vielleicht auch spiegelt.
Ja. Aber es ist mir klar, dass man das nicht macht. Sondern man hat ja, es hat sich eine Tür geöffnet, oder? Und trotz allen kritischen Feedbacks findet man, ich mache es doch.
Ja, das ist für mich sehr nachvollziehbar, wie ihr das erzählt, also aus der psychologischen Sicht, was so Erlebnisse mit dem können machen können, wie man es selber für sich irgendwie einordnen kann. Es war ja beim Simon auch so, gewesen, dass alles mit einer grossen Leidenschaft hat angefangen und mit der Lust, eben etwas zu reissen auf dieser Welt. Wie kann man denn offen, leidenschaftlich und fasziniert sein für etwas und trotzdem sich in schützen von so sektierischen oder auch übergriffigen Erlebnissen, Momenten oder eben ganze Bewegungen? Geht das?
Also ich muss halt immer wieder feststellen, dass auch sehr reflektierte, engagierte Leute mit einem guten Bildungsrucksack in etwas reinrutschen, wo dann vielleicht positiv anfängt, nach ein paar Jahren an Fahrt aufnimmt und nachher sektenhafte Strukturen entwickelt. Also denken wir zum Teil an so eine Lebensgemeinschaft oder Kommune oder so. Und dass das dann wirklich kippt in ein toxisches System. Und das ist die Frage, was ist gute Prävention? Da stellt man sich ja im Zusammenhang mit Suchtprävention auch immer. Ich glaube, wichtig ist, sich selber zu kennen, seine Bedürfnisse zu kennen, zu reflektieren, im Gespräch mit Vertrauenspersonen zu sein und auch Sachen, die einem interessieren, vorgängig ein bisschen zu prüfen und nicht gerade rush in. Ich glaube, es gibt da nicht ein allgemeingültiges Rezept. Man muss wirklich im Einzelfall halt immer wieder prüfen, halt wie unterschreibe ich den Vertrag oder nicht, mache ich die Handlung oder nicht. Und ich finde eben alles, wo auf Tempo fokussiert ist oder du musst schnell dabei sein oder auch so Sachen wie so Lovebombing oder schön bist du da und plötzlich ist es ein paar Grad wärmer und wenn man sich überlegt, ja, aber das kann gar nicht sein, die kennen mich gar nicht und behandeln mich euphorischer als meine Freunde. Also, dass man auch dieser Intuition oder Sachen, die man beobachtet, dass man das auch ernst nimmt und dem auch Raum gibt.
Wo gehe ich hinter sie wieder raus? Ihr kennt die Geschichte von Simon. Was denkt ihr? Wo wären so Red Flags, wie wir vorhin darüber geredet haben, im Leben von Simon gewesen? Oder ist es überhaupt möglich, die zu sehen, wenn man eben auch mit dem Gedanken gut oder auch nach an so Gedanken und dieser Normalität, eben vielleicht auch aus der Kindheit, aus dem eigenen Aufwachsen, das von dort kennt?
Ja. Also die Entwicklungen oder die Lebenswege, die sind ja individuell völlig verschieden. Und ich kenne jetzt gerade keine Zahlen, aber ich bin überzeugt, dass viele Gruppen auch hohe Fluktuationen haben. Die Leute gehen rein, gehen wieder raus. Bleiben ein paar Monate, bleiben ein Jahr, gehen wieder raus. Und bei den Menschen, die bleiben, die sich engagieren, sich identifizieren, dort bin ich überzeugt, dass sie durchaus in jeder Phase Red Flags sehen, die, wie vorher erwähnt, auf die Seite schieben und denken, ja, es wird besser, es wird schon noch gut, das Verständnis kommt. und dann immer wieder eingewickelt werden. Und das kann dann zu einer seelischen Abhängigkeit führen. Also wenn ich meinen inneren Kompass verliere, orientiere ich mich nicht mehr aus mir heraus, sondern ich orientiere mich an den Aussagen von außen, von einem spirituellen Meister, einem Guru, einem Prophet, Gesandten Gottes. Und ich orientiere mich an dem, was er sagt. Und das bedeutet, ich bin nach außen gewandt und ich warte auf die Message und verhalte mich dann so. Und das macht mich wie reaktiv, oder? Ich kann dann nicht mehr selber bestimmen. Ich finde es einfach eindrücklich zu sehen, dass Menschen, die in so einem engen System verstrickt sind und sich sehr identifizieren, dass sie nicht in der Lage sind, einen Schritt zurückzutreten. Also es braucht eine emotionale Distanz, um das wie mit dem Blick von außen zu sehen. Und dann souverän zu entscheiden, ich bleibe oder gehe. Und die Gespräche mit den Ausgestiegenen zeigen mir, dass Menschen oft sehr lang wartend oder bleibend, also nicht beim ersten Gewitter schon gehen, sondern dass es Jahre vor dem effektiven Verlauf der Gruppe schon eine Leidensgeschichte sich entwickelt, oder? Und erst mit dem Rücken zur Wand, oder sie schildern dann verschiedene Bilder, ich stehe vor einem schwarzen Abgrund und dann gibt es nur noch das Springen. Oder ein Aussteiger hat dann das beschrieben, er hat Betonplatte auf der Brust. Also das gibt dann auf der psychischen Ebene Gefühl, grosse Angstgefühle, Panikattacken oder depressive Verstimmungen, vielleicht sogar suizidale Gedanken, weil man eigentlich gar keinen Ausweg mehr sieht. Und auf der somatischen Ebene dann auch Erkrankungen oder Herzrasen, Schlafstörungen, also das gesamte Paket. Und die Leute stehen mit dem Rücken zur Wand und dann kommt irgendwie der Moment, wo sie finden, also schlimmer kann es nicht mehr werden. Und ich finde es noch schwierig zu sagen, vorher hätte es doch Reflex gegeben, hätte es doch früher. Weil es ist, wie es ist und die Leute gehen dann, wenn für sie das Mass voll ist.
Dir begleitet und beratet bei Infosekta unter anderem auch Menschen, die genau an diesem Punkt sind, die aus sektierischen Strukturen, Bewegungen, Gemeinschaften aussteigen, an den Punkt kommen, dass sie auch aussteigen können, wollen und den Schritt machen, den ersten Schritt daraus raus. Und es geht dabei unter anderem auch um spirituellen Missbrauch. Und darüber würde ich gerne noch mit euch reden, so aus euren Perspektiven und mit eurer Erfahrung. Wie zeigt sich spiritueller Missbrauch? Was passiert da?
Spiritueller Missbrauch ist im Grunde ein Machtmissbrauch in einem Gefälle von einer betreuenden Person gegenüber einer Klientin oder Gläubigen, wo in einem religiös-spirituellen Kontext stattfindet. Und die Grundannahme, wo eine Gemeinschaft vertritt, oder die Wahrheiten, die werden dann herangezogen, um die Person zu manipulieren oder unter Druck zu setzen. Also, wenn ich sage, wenn du dich so und so verhaltest, dann ist Gott traurig. Oder ganz explizit, wer sich so und so verhaltet, der findet keinen Frieden nach dem Tod, sondern auf den wartet die Hölle. Und wenn man mit diesem Konzept sich nicht beschäftigt oder die keine grosse Bedeutung haben, dann kann man eigentlich das Ausmaß nicht nachvollziehen, wie existenziell die Angst ist vor diesen Massnahmen, wenn ich für mich selber einstehe. Und dann ist, was mir aus psychologischer Sicht als Autonomieschritt anschauend, wird dann vielleicht gelabelt als Hochmut, als Egoismus, das Entfernte von Gott. Da kommt wieder das Schuldgefühl. Und die Personen kommen dermaßen in ein Zeug inne. Und der spirituelle Missbrauch bedeutet ja, dass der spirituelle Überbau oder die Konzepte genutzt werden, um die Menschen zu beeinflussen und zu manipulieren.
Also so das Beispiel, das ihr jetzt gemacht mit der Hölle zum Beispiel, dass wenn ihr euch so und so verhaltet, dann hat Gott nicht Freude oder die seid verdorben. So, das ist ja auch ein Aufbau von einer Drohkulisse, so in dem Kontext. Könnt ihr mir noch etwas darüber erzählen? Was macht das mit einem Menschen, der so fest in dieser Denke drin ist? Was macht das mit einem?
Das macht sehr viel mit den Menschen. Weil es ist ja so eben eine schematische, also sehr dualistische Sicht. Entweder oder. Oder bist gerettet oder verloren. Ewig. Und wenn ich die Denke übernehme, also das ist mein Axiom, meine Grundannahme, auf dem baut sich alles auf. Die Werte, meine Werthaltung, meine Beziehung zu Menschen, mein Selbstbild, alles baut auf dem auf. Dann bedeutet das, dass ich sämtliches Erleben muss in die zwei Schubladen versorgen. Und die Folge kann sein, dass ich sogenannte Ambiguitätstoleranz verliere. Das ist die Fähigkeit, Widersprüche, Unsicherheiten, Unerklärliches zu sehen, zu erkennen, zu stehen lassen, auszuhalten. Und das ist eigentlich noch überlebenswichtig, dass man auch mal ungerade sein lassen kann, ohne dass man gerade in eine Panik kommt. Und das wird dann wie untergraben. Und am Schluss versuche ich dann irgendwie mit diesen zwei Kategorien wie zurechtkommen. Aber das funktioniert natürlich nicht. Es poppt immer wieder etwas auf, wo dem widerspricht. Und es gibt eine interessante US-Studie vom Bergmann, wo unzählige ausgestiegene Zeugen Jehovas interviewt hat und hat dann gesehen, dass ein Großteil von ihnen Depressionen hat oder depressive Verstimmungen. Also der Druck, sich immer müssen anzupassen und nicht authentisch sein dürfen, hat wirklich psychische Auswirkungen.
Reto, bevor wir das Gespräch aufnehmen, hat er gesagt, dass in diesem Kontext auch so das Thema Scham ein grosses Thema ist, wo Menschen begleitet, wo das Teil der Lebensgeschichte ist. Wie beobachtet ihr das?
Also das ist ein ganz zentrales Gefühl, eine zentrale Emotion in dem ganzen Thema, wenn Menschen über ihre Mitgliedschaft anfangen zu reflektieren und sich anfangen loslösen und dann wie mit einem Blick von außen auf sich und die Geschichte zurückschauend, dann ist das auch vielleicht wie eine Art Entblößung. Also sagen wir, wie eine alkoholisierte Person, die sehr lustig ist und Sachen macht und nachher am nächsten Tag sich dann sieht mit Augen von außen. Und die Verletzlichkeit und die Scham, das kann eine sehr grosse Hürde sein, um sich anderen Menschen anvertrauen. Also zum Beispiel einem Freundeskreis oder Bekannten, weil auch da ein bisschen die Angst mitschwingen kann. Was denken die von mir? Die verstehen das nicht, wie ich können da reinrutschen konnte, die Angst vor Bewertung. Und wir sehen auch, dass die Scham und Angst eine Hürde ist, sogar in der Behandlung durch professionelle Psychotherapie. Das sind ja eigentlich Profis fürs Verstehen, das sollten sie sein, sind sie manchmal auch nicht. Und dass auch da gibt es Personen, die lang nicht erzählen, dass sie in so einer Gemeinschaft sind und der Therapeut beißt sich da zäh aus, wo man da irgendwie kann ansetzen und das wichtigste Thema kriegt er nicht mit.
So eine Hürde.
Oder ich habe auch schon Menschen in Beratung gehabt, die nach dem Austritt eine neue Beziehung angefangen haben und ihrem Partner oder ihrer Partnerin nichts von der Vergangenheit erzählt haben. Aus Scham. Und Und das ist wahrscheinlich noch eine sehr schwierige Startsituation für eine Partnerschaft, wenn es so essentielle Lebensphasen und Themen nicht offen gelegt werden dürfen. Und natürlich muss jeder Mensch selber bestimmen, wenn man was sagen möchte. Und es gibt sicher auch Situationen, wo es gut sein kann, wenn man jetzt das einen Moment auf die Seite schiebt. Das kann kurzfristig zur Stabilisierung und Funktionsfähigkeit beitragen. Aber Freud hat das mal so sinngemäß gesagt, was verdrängt wird, bedrängt. Und das heisst, ich habe da immer die Verdrängung oder das Abspalten, das bindet so viel Energie, das ist anstrengend. Und als Psychologin bin ich natürlich ein Fan vom Gespräch und vom drüber reden und vom Teilen. Und wir sehen auch in der Selbsthilfegruppe, dass das etwas ist, was als sehr positiv und befreiend erlebt wird.
Im Zusammenhang mit der Lebensgeschichte von Simon haben wir vorhin auch über spirituellen Missbrauch geredet. Oder von außen fühlt sich das vielleicht eben noch leicht an, zu erkennen, wie jemand miserabel behandelt wird. Aber wenn man drinnen ist, das ist echt eine andere Liga, wo erkennt der spirituelle Missbrauch so ganz konkret benennt in der Lebensgeschichte von Simon?
Ich finde, man könnte schon sagen, es ist spiritueller Missbrauch, wenn der Prophet auf ihn zugeht und sagt, du bist es. Ich sehe, dein Auftrag ist das und das. Könnte man schon in dem Bereich zuordnen, am Rande, weil es um eine Beeinflussung geht, um eine Steuerung, wo die betroffene Person da nicht so die Möglichkeiten hat, das zu überprüfen. Was auf jeden Fall missbräuchlich ist, ist das beschriebene Verhalten von dem Junior-Pastor. Die Psychologie nennt das Double Bind, oder so Doppelbotschaften. Du musst das machen, aber wenn man es macht, ist nicht gut. Du musst da mitgestalten, aber so wie du gestaltest, ist nicht gut. Das sind so narzisstische Psychospiele, oder? Jetzt spirituelle Missbrauch würde reinkommen, wenn es heisst, du bewegst dich von Gott weg, du bist nicht mehr im Auftrag von Gott oder so. Das wäre dann würde man das Glaubensverständnis benutzen, um das Gegenüber zu steuern.
Wir sind zusammen so ein bisschen auch bei diesen Geschichten gelandet, vorhin von Leuten, die diesen Schritt machen, aus so Gemeinschaften raus, aus Bewegungen raus. Und ich möchte zum Schluss mit euch gerne noch über die Folgen reden, vom Ausstieg aus so sektiererischen Strukturen. Es geht ja im Kern um ganz viel Identität von ihm selber, wo drin steckt, solange man Teil ist. Es geht um Überzeugungen, um das Gestalten vom Leben. Man ist vielleicht einfach auch sehr leidenschaftlich Teil von etwas. So eine Struktur kann das Zentrum vom Leben sein. Kann man das einfach wieder abschütteln? Oder was macht das mit dem?
Eben wie gesagt, bleiben die Leute ja sehr lang über ihre Schmerzgrenze hinweg dabei, weil sie wissen, was sie alles verlieren, wenn sie gehen. Das ist auch in der Beschreibung von Simon, kommt das auch sehr gut, das auch sehr deutlich. Man verliert seine Weggefährten, man verliert seinen Auftrag, man verliert seine Gemeinschaft, seine Freunde. Es hängt sich auch
ganz viel dran.
Es hängt ganz viel dran. Und wenn man hineingeboren worden ist und Eltern und Familie noch dabei ist, dann würde man auch noch die Familie verlieren. Und es ist auf jeden Fall ein schwerer und kein leichtfertiger Schritt, wirklich zu gehen. Und es sind auch sehr viele Ängste nach dem Austritt noch rum, dass man dann denkt, schaffe ich das allein? Oder auch vielleicht Zweifel, wenn was ist, wenn die Gruppe doch recht hat. Dann bin ich jetzt gegangen und selber schuld an der Konsequenzen.
Stimmt's doch.
Stimmt's doch, wer weiß. Und dann die ganze Neuorientierung. Und da kommt es einfach darauf an, in welcher Gruppe man war. Oder wie integriert doch noch in Gesellschaft oder wie Gesellschaft abgewandt, isoliert das ist. Es gibt ganz viel, auch wieder liebevoll gemeint, Baustellen. Wie kann ich Beziehungen gestalten? Wie kann ich wieder vertrauen? Was mache ich mit meiner angeknabberten Spiritualität? Suche ich einen anderen Ort, ein anderes Gottesverständnis? Oder werde ich atheistisch? Oder habe ich mit dem Ganzen nichts mehr zu tun? Ich habe zu tun mit einer jungen Frau, die aus einer Freikirche ausgestiegen ist. Und die hat dann am Schluss gefunden, lass mich in Ruhe mit dem Thema. Ich will einfach nur an einem Kiosk arbeiten und Jockey verkaufen. Fertig. Also das sind sehr individuelle Entscheidungen. Denn der Lebensentwurf, ich muss einen neuen Lebensentwurf gestalten. Aber gleichzeitig, durch den Austritt, passiert für viele ein totaler Befreiungsschlag. Plötzlich habe ich Selbstgestaltung, ich habe Selbstbestimmung. Und das finde ich auch sehr schön in der Beschreibung von Simon, dass er dann gesehen hat, wie viel Unterstützung es doch auch wieder gibt. Überall so kleine Lichtblicke. Und da möchte ich auch gerne wie einen Appell geben für alle die Leute, die aussteigen möchten oder aussteigend. Ihr seid auf jeden Fall nicht allein. Es gibt ganz viele tolle Angebote und viele Leute, die gerne helfen. Oder? Und wo auch ein Verständnis haben für die Thematik, wo das nicht bewertend und wo gern könnt unterstützen.
Was passiert mit meiner angeknabberten Spiritualität? Redet es extrem schön auf den Punkt gebracht. Gerade im Kontext von Religion, von Spiritualität oder von christlichem Glauben, jetzt auch in diesem Kontext, die meisten, die so einen Weg gehen, landen irgendwo bei einer Dekonstruktion, also dass einfach nichts mehr vom persönlichen Glauben übrig bleibt, oder bei einer Rekonstruktion, also dass man den eigenen Glauben wieder wie neu entdeckt und neu definiert. Die grundlegende Frage von, was bleibt eigentlich übrig von dem, was ich mal geglaubt habe. Was ist eure Beobachtung dazu?
Ja, also weil wir ja psychologische Beratungsstelle sind, haben wir mit dem Fokus eher weniger zu tun, weil ich glaube, um diese Fragen zu klären und bei diesen Fragen einen Schritt weiter zu kommen, brauchen Betroffene andere Ansprechpersonen. Weil ich habe, es geht ja auch darum, wie ein neues Gottesverständnis zu entwickeln. Und das kann man sich ja nicht verordnen, sondern das ist ein Entwicklungsprozess, ein Reifungsprozess. Ich muss ja da wie eine neue Haltung finden. Es ist ein Haltungsfindungsprozess, auch in Bezug auf Glaubensfragen. Und ich könnte mir vorstellen, dass es im ersten Moment vielleicht naheliegend ist, zu sagen, ich will mit dem Ganzen nichts mehr zu tun haben. Und dass es aber sehr schwierig ist, wie ein neues Verhältnis zu finden zu Glaubensfragen und zu meiner Beziehung zu Gott. Und das ist wahrscheinlich nicht so ein einfacher Weg. Aber es gibt viele Personen, die das geschafft haben, oder? Wo jetzt ein freierer Glauben leben. Es gibt auch Leute, die von den Zeugen Jehovas aussteigen und dann in eine Pfingstgemeinde gehen, die dann vielleicht ein bisschen offener ist oder so. Also, dass man dann auch nicht gerade ganz aus so einem christlichen Netz aussteigt, sondern sich einfach eine andere Gruppe sucht, die das ein bisschen liberaler lebt.
Also, ihr redet von einer Glaubensfindung, Neufindung. Mhm. Es kann ja auch Identitätsfindung und Identität neu zu finden, neu zu definieren, ein Thema sein in so Geschichten. Wie gelingt es, sich selber auch wieder zu finden, vielleicht nach so einem Teil in der eigenen Biografie, ohne wieder ein neues System zu brauchen?
Ja, das ist eine ganz zentrale Frage, wo ich auch immer wieder von Ausgestiegenen höre. Identitätsfrage. Wer bin ich, wenn das christliche Korsett wegfällt? Und das ist Arbeit, Das ist Entwicklungsarbeit, wo ich glaube, dass die Betroffenen ihren Weg finden müssen, wie sie das gut bewerkstelligen können. Ich finde zum Beispiel psychotherapeutische Begleitung finde ich sehr sinnvoll. Ist vielleicht nicht jedermanns Sache. Es gibt auch Menschen, die schreiben, die künstlerisch tätig sind oder die das im Freundeskreis besprechen oder mit Aussteigern reden oder Bücher lesen. Also ich glaube, Literatur kann auch sehr hilfreich sein für Erkenntnis. Auch Romane, gute Romane, können auch sehr erhellend sein. Da muss jeder wie ein bisschen seinen Weg finden, wie er die Neuorientierung gestalten will. Und da kommt es natürlich auch darauf an, was ich für Erfahrungen habe. Es ist was anderes, ob ich Second Generation bin, in einer Gemeinschaft geboren, aufgewachsen, oder ob ich einfach 3 Jahre in einer Gemeinschaft dabei bin. Es kommt darauf an, was man für Resilienz hat, für Ressourcen hat, ob man ein Umfeld hat, wo einen unterstützt, wenn ich aus einer Gruppe rauskomme und meine ganze Familie wartet schon auf mich. Dann kann ich andocken an etwas. Oder? Aber wenn ich meine ganze Familie zurücklassen muss und komme in ein Umfeld, das ich niemanden kenne, ist es ein bisschen schwieriger.
Wir haben zusammen in dieser Stunde einen Panoramablick bekommen, so von der Geschichte von Simon, aber auch ganz grundsätzlich über die Strukturen, die so Bewegungen, die so sektiererische Bewegungen und Settings auch haben können. Wenn ihr zurückschaut über das, was wir alles geredet haben, was geht euch noch durch den Kopf? Was ist euch noch besonders wichtig, auch an dieser Stelle auf den Punkt zu bringen?
Also was mir noch wichtig ist, ist der Aspekt, der für den Simon Matsch entscheidend war, um das ganze System auch in Frage zu stellen. Und das war wie auch die Geburt von seinem Kind. Und da muss ich sagen, das höre ich auch immer wieder, dass die Geburt vom Kind den Blick auf die Glaubensgemeinschaft völlig verändert. Während man selber sehr viel Demütigungen und Verletzungen erträgt und auch bereit ist, sehr weit zu gehen, gibt es plötzlich so wie einen Schutzimpuls, dass man sagt, nein. Mein Kind sollte nicht das erleben, was ich durchlitten habe. Und das hören wir öfter, dass das Geburt vom Kind wie ein Beschleuniger ist, sich von der Gemeinschaft zu lösen. Aber es soll nicht heissen, dass das eine Garantie ist. Wir sehen ja auch, dass es durchaus Situationen gibt, wo die Eltern dann nicht so reagieren. Zum Beispiel in den Osho-Communities hat man ja sehr früh die Kinder von ihren leiblichen Eltern weggenommen und irgendwo zu fremden Erwachsenen zuteilt und die haben dann gar keine Bindung zu ihren Eltern können aufbauen. Oder das ganze Konzept von der bibelorientierten körperlichen Züchtigung, wo zum Beispiel in den Büchern von Ted Tripp beschrieben sind, wo die Eltern sollen reinschlagen, um das Kind vom geistigen Tod zu retten. Also das gibt's natürlich alles auch noch. Aber in der Beratung sehe ich halt immer wieder, dass das plötzlich einen ganz neuen Blick auf die Situation wirft. Und das ist ein guter Start für Widerstand und Loslösung.
So wie wir es auch hier Geschichte von Simon haben gehört. Hey, merci vielmals für das Teilen von eurem Wissen, von euren Erfahrungen und Beobachtungen.
Gerne geschehen.
Und auch für die Aussenperspektive über die Dynamik von sektiererischen Strukturen und auf die Geschichte, wie sie der Simon erlebt hat, die wir in dieser Podcast-Serie nachgehen. Danke vielmals für das schöne Gespräch, Susanne Schaaf.
Ja, danke euch. Das ist lässig, dass wir das Thema aufgreifen können. Ich bin gespannt auf die kommenden Episoden.
Der Simon und ich, wir graben zusammen weiter. Und zwar genau dort, wo wir jetzt am Schluss sind gelandet. Wie weiter, wenn kein Stein mehr auf dem anderen ist. Wir reden über das neue Leben nach dem Ausstieg im Kapitel 6 mit dem Titel «Plötzlich heimatlos. Und jetzt?» Schön, bist du dabei mit uns auf dieser Reise.